Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. In unserer Sendung vom 21. Mai 2026 sprechen wir zum Thema Adoption. Bei uns zu Gast Eva Jollima. Eva, du selbst bist, Eva, du selbst bist adoptiert und hast dieses Thema an uns herangetragen. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer teilhaben lassen daran, was dich als erwachsene Adoptierte bewegt?
Ja, vielleicht fange ich einfach mal an, dass ich 1975 nach Deutschland gekommen bin. Ich wurde als Baby mit 9 Monaten von Kolumbien aus adoptiert. Geboren wurde ich in Bogotá und bin in einer Familie aufgewachsen, die mit mir sehr, sehr liebevoll umgegangen ist, mich also wirklich herzlich aufgenommen hat. Aber natürlich ist es so, dass das Thema eigentlich schon einen sein Leben lang immer beschäftigt. Dass man einfach das schon sich mit sich herumträgt und auch, wenn man selber Kinder bekommt, auf einmal darüber nachdenkt, wie das bei der Mutter war, die einen geboren hat, dass sie einen weggegeben hat. Warum hat sie einen weggegeben? Das sind einfach so Fragen, die einen immer wieder beschäftigen und auf die man oft als Adoptierter keine Antwort bekommt. Und das ist das, was, glaube ich, viele Adoptierte bewegt und beschäftigt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es so gar nicht so den Austausch gibt mit anderen Adoptierten, weil ich weiß, dass es einige gibt. Und es gibt zum Beispiel auch keine richtige psychologische Hilfe. Das habe ich auch schon in Erfahrung gebracht, die sich zum Beispiel als Psychologen darauf spezialisiert haben, wie es ist im Umgang mit erwachsenen Adoptierten, die natürlich auch ihre Traumata mit sich herumtragen, um das vielleicht mal so auszudrücken. Und natürlich auch, dass man, wenn man adoptiert ist, vielleicht auch optisch etwas anders aussieht, dunkelhäutiger ist, vielleicht auch asiatischer aussieht. Bei mir ist es so, dass ich durch mein Äußeres nicht sofort auffalle, aber natürlich, wenn dann die Frage aufkommt, Deutsch bist du auch nicht, das finde ich halt auch mal sehr, sehr schwierig, weil die Definition von Deutsch ist ja gerade heutzutage, kann man ja gar nicht festlegen. Und da habe ich auch schon diverse Auseinandersetzungen mit den Leuten gehabt, weil ich gesagt habe, was ist denn Deutsch? Wie sieht man aus, wenn man Deutsch ist? Ja, das erstmal so als Einstieg.
Jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage, die mir jetzt, während du gesprochen hast, in den Sinn gekommen ist, 1975, du kommst nach Deutschland, du wirst nach Deutschland geschickt, du wirst in einer Familie aufgenommen und was ich immer mal gehört habe, ist die Frage, sagen wir es dem Kind oder sagen wir es dem Kind nicht? Oder wann sagen wir es dem Kind? Und wie ist in deiner Familie, in der du aufgewachsen bist, damit umgegangen worden, also mit dieser Thematik?
Das ist eine sehr gute Frage und die habe ich tatsächlich auch schon öfter gestellt bekommen und die habe ich auch schon mit anderen Erwachsenen oder Bekannten, die auch adoptiert sind, auch schon mich mit auseinandergesetzt. Und in meiner Familie war es so, dass dort sehr offen mit umgegangen worden ist und dass ich eigentlich von Anfang an wusste, dass ich adoptiert bin. Und meine Eltern haben mir das so immer gesagt, du, um das mal auf der kindlichen Ebene auszudrücken, du kommst zwar nicht aus Mamas Bauch, aber wir haben dich genauso lieb und mit diesem Grundsatz bin ich aufgewachsen. Und da gibt es auch eine schöne kleine Anekdote. Ich habe noch 2 ältere Brüder und die waren natürlich dann schon da, als klar war, dass ich aus dem Ausland adoptiert werde. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt auf einem kleinen hessischen Dorf beruflich tätig. Und meine Brüder waren auf einem Geburtstag und der eine Bruder erzählte, dass er eine Schwester bekommt und dass diese Schwester mit dem Flugzeug kommt. Und dann haben die alten Damen auf dem Geburtstag gesagt, ach, so nennt man das heute. Das ist so eine sehr schöne kleine Anekdote, die mich auch immer wieder begleitet durchs Leben. Und das zeigt aber auch, wie offen und wie kreativ auch die ganze Familie damit umgegangen ist. Und das ist immer noch bei uns so ein bisschen so ein kleiner Schenkelklopfer in der Familie.
Ja, okay. Also das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie auch der Klapperstorch ist im Bereich der Modernisierung sozusagen
genau.
unterwegs.
Genau.
Und das wurde bei schon in den 1970er Jahren sozusagen gefeiert. Ja, sehr, sehr schöne Geschichte. Eva, kommen wir nochmal zurück. Ich meine, das ist ja jetzt diese deine eigene Geschichte ist ja dann halt auch, oder da fehlt da ein Teil deiner eigenen Geschichte. Und oder was weißt du darüber, wie das irgendwie war, wie die Herkunftsverhältnisse waren, oder jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch mal einfach so die Vorstellung, wie geht denn das ganz praktisch? Ne? Also, weil ich glaube, dass es bei vielen von uns eine ganze, ganze Menge Klischees gibt, ne? Also gerade was das Thema Auslandsadoption angeht, ne? Weil wir wissen, wie schwierig Adoptieren in Deutschland ist, ja. Und ich habe jedenfalls auch schon mal gehört, dass manche Leute irgendwann halt auch gefrustet gewesen sind, ne? Und dann irgendwie andere Wege beschritten haben. Also jetzt, wir fantasieren jetzt nicht rum, sondern wir versuchen es vielleicht mal an deinem Fall ganz konkret klar zu machen, von dem, was du weißt, aus dieser Geschichte heraus, wie ging das?
Also ich denke, man kann das mit heute nicht mehr vergleichen. Die Auflagen heute sind natürlich sehr, sehr hoch, habe ich mir sagen lassen. Ich selber weiß es jetzt nicht. Ich weiß auch nur aus den Erzählungen meiner Eltern, dass das in den 70er Jahren noch relativ einfach war. Also natürlich mussten sie diverse Formulare ausfüllen. Natürlich haben sie auch sehr, sehr lange wohl auch gewartet. Aber es war tatsächlich so, dass ich also mit dem Flugzeug an den Frankfurter Flughafen kam. Und man hat mich also in Kolumbien ins Flugzeug gesetzt. Ich hatte wahrscheinlich, das weiß ich aber nicht mehr, eine Stewardess, die sich während des Flugs um mich gekümmert hat. Und mit mir zusammen kam noch ein anderes Mädchen, auch aus Bogota. Und um das jetzt mal so salopp auszudrücken, wurden wir dann meinen Eltern am Flughafen in die Hand gedrückt. Und das war die Jolima und das andere war die Elisabeth, hieß sie, glaube ich, damals. Und also das ist heutzutage natürlich anders. Ich habe auch Kontakt mit anderen Adoptierten, auch aus Südamerika, die etwas jünger sind. Und da ist es ja dann auch so gewesen, dass die Eltern hinreisen mussten und sich wochenlang dort aufhalten mussten. Das war damals noch nicht so. Hat vielleicht auch so ein bisschen den Vorteil, wenn man als Eltern dorthin reist, dass man das Umfeld der Kinder wirklich auch kennenlernt. Und das war zu meiner Zeit einfach nicht gegeben. Und was natürlich auch dem Kinderhandel Tür und Tor offen lässt. Das ist auch ein weiteres Vorurteil, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetzen musste. Weil natürlich auch dort es auch viele schwarze Schafe gibt. Ich wurde damals über Terre des Hommes vermittelt. Die machen das mittlerweile nicht mehr. Die machen Hilfe vor Ort, also die helfen den Familien vor Ort und unterstützen sie. Terre des Hommes kann man auch mit Spenden unterstützen. Die machen das nicht mehr, weil sie natürlich auch ein bisschen in Verruf geraten sind.
Ja, und ich meine, Terre des Hommes hat zumindest für die meisten von uns erstmal grundsätzlich eine hohe Glaubwürdigkeit. Ja, und hat es sicherlich auch in dieser Zeit gehabt. Ne? Und vielleicht... Wir hatten neulich mal in unserem Büro hatte ich so eine kleine Gruppe von Menschen eingeladen, ja, einfach um mal ja nett miteinander zu sitzen und irgendwie ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch mal andere Geschichten zu hören. Und da gab es bei mir so einen Gänsehautmoment, sage ich mal, weil sich da plötzlich irgendwie Dinge zusammengefügt haben, wo ich gedacht habe, wie geht das denn? Du hattest deine Geschichte ein Stück weit erzählt und ein anderer Gast, ne, jemand, die hier in Kassel an der Kunsthochschule Keramik studiert hatte, erzählte von einem Dozenten an der Kunstuni in Kassel, dessen Eltern in Bogota ein Waisenhaus betreiben, und du hast gesagt, ich bin eins dieser Kinder. Also was ist dir da so durch den Sinn gegangen, als du das irgendwie gehört hast, in einer sehr, sehr unvorbereiteten Situation?
Ich erinnere mich an die Situation, und das war tatsächlich so, dass ich, mein erster Gedanke war, meine Güte, wie klein ist die Welt. Das sind so Momente, wo ich dann immer wieder denke, ja, okay, meine Herkunft ist ein bisschen anders. Ich bin nicht in einem Kasseler Krankenhaus geboren. Meine Mutter kann mir nicht erzählen, wie die Geburt war oder wie ihre Schwangerschaft mit mir war. Das sind dann so Momente, wo ich denke, ja, das wüsste ich gerne, und ich würde gerne diesen Kontakt zu den, mittlerweile sind ja die Eltern, also die Betreiber des Waisenhauses ja auch verstorben. Wie gerne würde ich mit dem Sohn Kontakt aufnehmen? Vielleicht kann der mir was erzählen. Aber das sind so Momente, ja, ich möchte das einerseits, aber auf der anderen Seite denke ich, vielleicht ist es auch besser, dass man es nicht weiß. Also ich habe 2014 war ich in Kolumbien und auch in Bogotá und habe mich ein bisschen auf die Suche nach meinen Wurzeln begeben und habe herausgefunden, dass meine Mutter, also die Frau, die mich geboren hat, wohl auch schon verstorben ist. Wobei ich mir nicht wirklich sicher bin, ob es diese Frau auch tatsächlich ist. Das sind alles so Dinge, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Und natürlich triggert einen das an, wenn man so eine Situation hat. Dann fängt man wieder an, darüber nachzudenken. Und ja, natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig schockiert war oder so. Aber ich habe einfach gedacht, ja, die Welt ist klein.
Und jetzt nochmal Bezug nehmend darauf, du hast ja auch gesagt, dass es also dass es jetzt gar nicht so große Netzwerke gibt, aber du bist Teil von solchen Netzwerken. Also wenn ich das im Vorgespräch richtig verstanden habe, dann gibt es ja aus eurer Gruppe damals halt auch noch irgendwie Kontakte untereinander, ne? Auch vielleicht, um sich so ein bisschen in dieser Situation, die ja eine sehr ungewöhnliche Situation ist für die meisten, also was das Thema der Nachvollziehbarkeit angeht oder des Nachempfindens, besser gesagt, ja, und wenn du jetzt davon sprichst, dass du selber nicht so genau weißt, ist das jetzt eigentlich so ein richtig guter Plan, da aufzuschlagen in Kolumbien und Nachforschungen anzustellen. Es ist ja ein bisschen vielleicht auch, sage ich mal, so eine Sache, wo man jetzt wirklich nicht genau weiß. Ich sag's mal ein bisschen drastisch, wer dann plötzlich alles zu deinen Verwandten gehören könnte und so weiter. Also sind das solche Gedanken? Wird man da irgendwie auch ein bisschen vorgewarnt, wenn man sich jetzt wie jemand wie du in dieser Position in ein solches Land begibt? Weil für mich ist das anders, wenn ich in so ein Land fahre.
Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, um das mal so ein bisschen zu erklären. Also wir hatten 2012 einen jungen Mann aus Kolumbien als Gastschüler bei uns zu Besuch. Damals war ich noch verheiratet und der wohnte 3 Monate bei uns, besuchte die Colegio Andino in Bogotá, die deutsche Schule, Entschuldigung. Und wir haben ihn dann 2014 besucht, 2 Jahre später. Und der Vater war oder ist es auch wahrscheinlich immer noch Lungenfacharzt und hatte diese Armenviertel, ich nenne es jetzt einfach mal salopp, diese Armenviertel in Bogotá betreut. Und ich hatte dann, als ich diese Familie besucht hatte, meine ID-Nummer. Man bekommt also natürlich, so wie hier auch, eine Steuernummer, so eine Identitätsnummer. Und die hatte er und mit der hat er sich auf die Suche gemacht und hat dann tatsächlich meine Mutter ausfindig machen können und noch angebliche Geschwister. Und da war es dann auch so, dass er auch mit denen natürlich auch auf Spanisch telefoniert hat, weil mein Spanisch ja bei weitem nicht ausreicht, um sich damit auseinanderzusetzen. Und sagte mir dann auch, überlege es dir gut, ob du den Kontakt möchtest, weil die Menschen sehr arm sind und es wirklich auch so ist, wenn sie hören, dass da eine Familie oder ein Familienmitglied aus dem reichen Deutschland kommt, dass dann die Gefahr besteht, dass du halt einfach auch ausgenutzt wirst. Und das habe ich, wir haben dann den Kontakt nicht gesucht, wir haben das dann abgebrochen an der Stelle, wo er mit denen telefoniert hat. Und natürlich auch immer die Frage, ist es wahr, stimmt es so, wie er das erforscht hat oder hat die Frau, unter deren Identitätsnummer man meine Mutter ausfindig machen konnte, einfach nur eine andere Nummer angegeben und ist sie es gar nicht. Also das sind so Dinge, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr erfahren.
Und du hast ja vorhin auch ganz relativ am Anfang jetzt unseres Gesprächs gesagt, dass so das Stichwort der Unterstützung, psychologische Hilfe für Menschen, die in einer solchen Lebenssituation irgendwie sind. Hast du für dich, also jetzt mal gerade im Bezug jetzt auf Kolumbien, hast du da für dich ein Stück weit gesorgt, dass für den Fall, dass da Sachen kommen, die unerwartet sind oder die dich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise antriggern, dass du da Unterstützung hast oder hat vielleicht dieser Arzt das so leisten können?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Also das, ich behaupte mal, dass ich selber relativ stabil bin und auch eine Art und Weise gefunden habe, damit umzugehen. In Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, im Gespräch auch mit meiner Familie oder mit meinen mittlerweile erwachsenen Kindern. Aber es ist natürlich so, dass, dass das, glaube ich, also für meinen Teil fehlt, dass man halt wirklich einfach nicht dem Gegenüber klar machen kann oder einem Psychologen oder einem Therapeuten klar machen kann, was einen als Adoptierter, auch als erwachsener Adoptierter eigentlich beschäftigt. Und das sind nicht nur die Wurzeln, das ist vielleicht auch einfach, warum reagiert man in bestimmten Situationen oder wie kann ich in bestimmten Situationen anders reagieren, weil es mit meiner Geschichte zu tun hat. Und das gibt, also ich glaube schon, dass das ein Feld ist in der Therapie, dass es, glaube ich, schon sehr speziell ist. Also es ist meine These und ich glaube das schon, dass das so ist.
Und ich sag mal, über die Netzwerke, in denen du dich da selber bewegst, es ist ja oft so, dass auch Menschen mit einer bestimmten Form ja von Betroffenheit, sage ich mal, dann einen Berufsweg einschlagen, um genau solche Sachen eben, also die sie sozusagen erlebt haben, die nochmal irgendwo, ja, vielleicht auch im Sinne einer Heilung, und zwar nicht nur für sich selber, sondern auch übergeordnet, sozusagen angehen. Gibt es da aus euren Kontexten, sage ich mal, Leute, die vielleicht aus diesen Gründen in ein Psychologiestudium reingegangen sind oder eine therapeutische Qualifikation gemacht haben? Weil wir wissen ja auch aus anderen Kontexten, dass es eben wichtig ist, nicht nur, sage ich mal, was gemacht wird, beispielsweise in einer Therapie, oder sondern auch, wer sie macht und mit welchem Hintergrund er sie macht. Also hast du da mittlerweile Erfahrungen sammeln können?
Nein, also tatsächlich ist es mir nicht bekannt, dass einer derer, die ich kenne, da in der Richtung Psychologiestudium was angefangen hat. Wir hatten immer, oder ich habe natürlich Kontakt zu anderen erwachsenen Adoptierten. Wir hatten bis vor Corona regelmäßiges Treffen in der Nähe von Hannover. Das waren alles erwachsene Adoptierte. Das war immer sehr, sehr schön und man konnte sich austauschen unter seinesgleichen. Man hat sofort eine Nähe gehabt, die man gar nicht so beschreiben kann, weil wir im Grunde alle dieselbe Geschichte mit uns tragen. Ich will nicht sagen Schicksal, weil es ist ja, Schicksal hört sich immer so sehr negativ an. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass da einer von denen gesagt hat, so, ich habe diese Biografie und deswegen würde ich jetzt gerne Psychologie studieren mit dem Schwerpunkt Adoption. Nee, leider nicht. Der Gedanke ist eigentlich ganz gut.
Ja, also ich meine, ich komme jetzt da drauf, weil in dem Feld, in dem ich mich jetzt bewege, also Medien, da gibt es beispielsweise einen Zusammenschluss von Menschen, die nennen sich die neuen deutschen Medienmacher und Medienmacherinnen, ja. Und das sind Leute, das sind schwarze Deutsche, das sind Deutsche mit anderen Wurzeln, ne, eben auch aus den anderen Kontinenten und so weiter. Und da gibt es so dieses Credo, dass die sagen, es ist eben nicht nur wichtig, was geschrieben wird, sondern auch wer schreibt und mit welcher Perspektive schreibt. Und das ist so, das ist mir dabei im Hintergrund, ne? Weil natürlich das Thema, auch wenn wir jetzt über das Migrationsthema reden, dann sind solche Leute, solche Menschen ja in einer ganz anderen Form betroffen von Dingen, die wir erstmal als die Mehrheitsgesellschaft oder wie man die immer jetzt nennen will, gar nicht nachvollziehen können. Und das war so der Impuls, ne? Also so in diese Richtung zu nachzufragen. Und ich meine, wenn du jetzt sagst, dass einfach der Austausch unter Gleichen sozusagen ein wichtiges Moment ist, dann ist es natürlich auch schon mal viel. Also ich weiß, dass zum Beispiel, dass es hier in Kassel, das ist jetzt ein anderes Thema, aber dass es irgendwie ein Netzwerk für Menschen gibt, die in Pflegefamilien sind, beziehungsweise das heißt Pflegende, also Menschen, Familienangehörige, die Pflegekinder aufnehmen, dass da irgendwie solche Strukturen bestehen. Vielleicht so für den Abschluss unseres ersten kleinen Blogs hier, was würdest du dir in diesem Bereich wünschen?
Dass man einfach vielleicht, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass man ein Netzwerk bildet hier in Kassel. Es ist tatsächlich auch nochmal ein Unterschied, ob man im innereuropäischen Ausland adoptiert worden ist oder im außereuropäischen. In den 70er Jahren waren ja auch viele vietnamesische Kinder, die aufgrund des Vietnamkriegs adoptiert worden sind. Die sind ja alleine schon durch ihre ihr optisches Äußeres aufgefallen. Und auch wir Kolumbianer fallen ja auch, oder Südamerikaner fallen ja schon auch durch unsere Optik eher auf. Und wir haben natürlich alle Migrationshintergrund. Und eigentlich fände ich das so ein Netzwerk innerhalb Kassels mit Adoptierten aus Südamerika, fände ich nicht schlecht, dass man sich da irgendwie mal miteinander verbindet oder so. Ja.
Ich habe noch, mir ist eben, als wir gesprochen haben, noch eine Situation eingefallen, die ich selber mal erlebt habe. Und zwar, weil wir reden jetzt von den 70er Jahren, in denen du geboren bist, ja, aber um zu sagen, Leute, das ist noch lange nicht vorbei. Ne? Ich bin Anfang der 1990er Jahre mit meinem Sohn von Ecuador, also dem Nachbarland von Kolumbien, nach Hause geflogen, von Quito aus. Ja? Und ich war alleine als Vater mit diesem Kind. Und das Kind sah ein bisschen anders aus als ich. Das hat man gesehen. Er saß halt dann irgendwie logischerweise irgendwie bei mir auf dem Arm. Der war vielleicht ein Jahr und zwei Monate plus minus. Ne? Und dann saßen mit mir nebendran sozusagen so, ich sag mal, so ein bisschen so ecuadorianisches Großbürgertum. Ne? Also es gibt ja auch in diesen Ländern sehr, sehr reiche Leute, also die, für die es irgendwie auch kein Ding ist, zu reisen und so weiter und so weiter. Und wir sind natürlich ins Gespräch gekommen. Ne? Und ich erinnere noch, dass der Mann, der da neben mir saß, der wird so in den 60ern gewesen sein damals, dass der zu mir so gesagt hat, das Kind sei aber sehr, sehr gut erzogen. Ja? Und dann habe ich so hinterher gedacht, ich habe das eigentlich erstmal gar nicht gecheckt, ne? Aber ich habe so hinterher dann bei mir gedacht, ey, die haben, da ist volle Kante dieses Klischee aufgegangen, da kommt dieses Bleichgesicht irgendwie nach Ecuador und holt sich halt ein Kind.
Hm. Ja? Ja. Das ist ja auch immer. Das ist ja auch etwas, ja genau, also dieses Bleichgesicht holt sich ein Kind und kann man auch umgekehrt, also man hat natürlich auch viele Gespräche, auch gerade über das Thema oder auch mit anderen Adoptierten. Manche Adoptierte haben leider nicht so gute Erfahrungen mit ihren Adoptivfamilien gemacht und da wurde dann zum Beispiel auch gesagt, du müsstest deinen Adoptiveltern dankbar sein, dass sie dich aufgenommen haben. Also das ist halt auch nochmal so etwas, das fällt mir bei dieser Geschichte halt auch einfach ein. Nein, Dankbarkeit ist das falsche Wort, weil ich wurde ja nicht gefragt, als ich hierher gekommen bin. Das finde ich schon sehr, sehr anmaßend, weil ich einfach denke, ja, ich habe Glück gehabt, dass ich hierher gekommen bin. Ich weiß nicht, welchen Weg ich genommen hätte, wenn ich dort aufgewachsen wäre. Also ich war einige Monate in dem Heim, wie gesagt, und welchen Verlauf mein Leben dann genommen hätte, weiß ich nicht. Und deswegen, also da, ja, und ich glaube, ich war als Kind schon ganz gut erzogen.
Bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Eva Jolima für ja diese interessanten Schilderungen aus dieser Perspektive. Und wir geben Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine kleine und uns selber natürlich auch eine kleine musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor. In unserer Sendung vom 21. Mai 2026 sprechen wir über das Thema Adoption. Eva Jolima ist bei uns zu Gast und wir haben jetzt schon in der ersten Etappe so verschiedene Aspekte des Themas bewegt und wir waren gerade kurz vor der Pause so bei dem Thema Erfahrungen in den Adoptivfamilien und du weißt es aus deinen Netzwerkzusammenhängen, wo ihr euch, wie du gesagt hast, vor Corona regelmäßig halt auch gesehen habt, dass das sehr unterschiedlich sein kann, also wie damit umgegangen wird und dass es da teilweise eben auch, naja, so ich sag mal, Erwartungshaltungen gibt, beispielsweise wie die, du musst deiner Adoptivfamilie dankbar sein und wie wird das so unter euch diskutiert und wie ist es für dich selber?
Also da meine Eltern sehr, sehr offen mit dem Thema umgegangen sind und mir nie das Gefühl gegeben haben, dass ich in irgendeiner Weise dankbar sein muss, dass sie mich adoptiert haben, kann ich da relativ gut mit dem Thema umgehen. Aber ich habe natürlich auch mich mit anderen unterhalten, die wirklich Pech hatten, wo also auch Gewalt in der Familie herrschte oder wo die Eltern den Kindern das tatsächlich niemals erzählt haben, dass sie adoptiert sind, dass sie das im Erwachsenenalter erfahren haben und das überhaupt nicht verkraftet haben. Das macht ja auch unheimlich viel mit einem. Oder natürlich auch dieser, da ist mir die Geschichte einer Bekannten im Kopf, die wohl sehr wohlhabende Eltern hatte, die beide sehr gut verdient haben und eine gewisse Kälte einfach auch in dieser Familie herrschte. Und sie mir dann erzählte, dass sie nur adoptiert worden sei wegen des Prestige nach außen hin. Also nach dem Motto, seht her, wir haben eine Tochter aus Kolumbien adoptiert und wir sind so toll und wir sind so sozial und sie selber als Kind nur Kälte erfahren hat. Und auch dieser Spruch dann kam, also so wie du dich benimmst, du müsstest einfach mal dankbar sein, dass du hier sein darfst. Und ich weiß, dass sie wohl auch mit ihren Eltern komplett gebrochen hat. Und ich denke, wenn man so einen Schritt geht, ist es schon wirklich sehr, sehr weit.
Ja, und ich meine auch da, wir hatten vorhin noch mal über das Thema Unterstützung eben auch gesprochen. Also weißt du von den Menschen da in deinem Umfeld, ob die sich Unterstützung suchen konnten, auch wenn es jetzt nicht die Unterstützung, über die wir vielleicht gesprochen haben, also im psychologischen Sinne, wo du sagst, das gibt es so nicht. Man muss ja irgendwie ein Handling dafür, also für sich einen Umgang damit finden, mit diesen vielen Situationen. Man muss ja auch, das ist ja für uns alle natürlich irgendwie ein Thema, also so, ne, in ein System, in das wir hineingeboren werden oder in das wir hinein katapultiert werden, sagen wir mal, in diesem Falle, müssen wir als Kinder, als Babys, als Kinder erstmal auch überleben und Strategien entwickeln, damit wir da irgendwie durchkommen. Ne? Und so, und diese Strategien, die sind ja mitunter sehr prägend für unser gesamtes Leben. Ne? Und hast du da, sage ich mal, so aus deinen Zusammenhängen Ideen dazu, wie man gut mit solchen Situationen umgehen kann? Sind dir da, sage ich mal, positive Beispiele zu Ohren gekommen? Weil du hast ja eben auch davon gesprochen, dass manche daran zerbrochen sind, beziehungsweise dann die Kontakte zu den Adoptiveltern zerbrochen sind. Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, eine ganz wesentliche Rolle spielt auch bei der ganzen Geschichte das Alter. Je älter ich werde, umso mehr wird mir bewusst, dass es gut war, dass ich noch ein Baby war. Ich kenne einige, die also auch schon älter waren, die also auch als Kinder auf den Straßen von Bogota als Straßenkinder gelebt haben, die mit 5, 6 oder gar 7 Jahren hierher gekommen sind. Und dann ist es ja wirklich auch eine Entwurzelung. Bei mir war es sicherlich auch nicht einfach. Ich habe wohl laut meiner Mutter als Baby sehr viel geschrien, auch natürlich Verlustängste und wenig Geborgenheit. Diese Verlustängste haben mich schon auch mein ganzes Leben lang begleitet, aber ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, wenn man ein Baby ist. Ich war 9 Monate alt und natürlich spricht man heute von der frühkindlichen Prägung, wo ich sicherlich einiges mitgenommen habe, was aber so in den 70ern noch gar nicht so verbreitet war. Also ich glaube, ich habe schon viel mitgenommen, aber ich glaube, ich hatte so ein sicheres Umfeld später dann, dass das ganz gut aufgefangen werden konnte.
Und kommen wir vielleicht nochmal zu diesem Stichwort. Du hattest das anfangs auch schon mal hier in den Raum geworfen, also die Wurzeln. Ne? Also für die meisten von uns ist es so selbstverständlich, dass das irgendwie klar ist. Ne? Man braucht sich da irgendwie nicht weiter tiefer zu bohren, ne? Um zu wissen, ja, wo kommt man jetzt grundsätzlich her und so weiter. Also und wie setzt du dich, sage ich mal, mit diesem Thema ins Verhältnis und welchen Umgang hast du für dich damit gefunden, beziehungsweise nicht nur für dich, sondern es geht ja dann auch noch weiter, nämlich in die nächste Generation, also so mit deinen eigenen Kindern, ne? Und das ist ja ein Thema, was dann vielleicht auch eben bleiben wird, wenn die auch mal wieder Kinder haben. Ne? Also so, das heißt, wir sind ja, das läuft ja wirklich über viele Generationen, bis das vielleicht auch dann irgendwo so sich alles wieder gefunden hat. Wobei man kann ja überhaupt nicht davon sprechen, was normal ist. glaube ich zumindest, ne? Weil die das Leben und die Leben sind so vielfältig, dass wir überhaupt nicht irgendwie sagen können, das ist jetzt irgendwie eine normale Situation. Und wir wissen eben auch, du hattest eben das Beispiel angeführt von der Familie, sehr wohlhabend, ne, mit großem Sozialprestige ausgestattet, sage ich mal. Aber nennen wir es mal so, wo eine gewisse Wohlstandsverwahrlosung stattfindet, ne, oder solche Dinge, das wissen wir ja alles, ne, oder manchmal kennt man ja von sich selber halt vielleicht auch, man beneidet im wahrsten Sinne des Wortes, ne, also so mit diesem Neid andere, die so oder so in einer so viel tolleren Situation aufwachsen. Aber wenn man dann sozusagen tauschen würde, dann müsste man auch das ganze Paket nehmen. Und das ist manchmal halt auch irgendwie eine harte Geschichte. Ne? Also das, also nochmal so, wie gesagt, dieses Thema Wurzeln. Und kann man sagen, dass man sich die irgendwie erarbeiten kann? Oder wie machst du es konkret?
Also es ist tatsächlich so, dass es in meinem täglichen Leben momentan nicht so eine große Rolle spielt. Natürlich so, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann denke ich natürlich schon mehr darüber nach. Mein Freundeskreis oder eine Freundin von mir, die sagt immer mal, dass du damit so locker umgehen kannst, das finde ich so klasse. Und wenn man sich mal überlegt, wir alle können sagen, wie du ja eben auch schon sagtest, wir sind in diesem Krankenhaus geboren und haben das und das als Kinder oder als meine Mutter hat das und das in der Schwangerschaft erlebt, das fehlt mir. Ja, das sind so diese Wurzeln, die mir fehlen. Aber ich habe mittlerweile so den Umgang damit gefunden, ich kann offen damit umgehen. Also ich erzähle heute viel eher als früher, wenn das Thema Herkunft kommt, wo ich herkomme. Ich habe das früher tatsächlich nicht so thematisiert, auch in meiner Jugend eigentlich wenig. Und mein damaliger Mann hat immer gesagt, dass du dich damit nicht so auseinandersetzt, das verwundert mich und so. Das hat sich so ein bisschen geändert, als ich meine Kinder bekommen habe, weil man sich natürlich dann immer wieder damit auseinandersetzt, weil man ja dann selber auch schwanger ist und selber das so erlebt. Und dann kommen natürlich dann auch so Gedanken, wie war das bei meiner leiblichen Mutter, während sie mit mir schwanger war, und auch dieser Gedanke, wie schwer das eigentlich sein muss. Oder war es wirklich für sie so schwer, mich wegzugeben? Also man hat ja ein Kind oder Frau hat ein Kind 9 Monate im Bauch und dann einfach das Kind abzugeben, das sind so Gedanken, die einen natürlich dann beschäftigen. Und auch, wenn die eigenen Kinder dann geboren werden, wem sehen sie ähnlich? Was haben sie von wem? Also ist es jetzt so, dass sie aussehen wie der Opa meinerseits oder bestimmte andere Eigenschaften, die man weiter vererbt, was ich ja nicht sagen kann. Und das Lustige ist halt, dass meine Kinder von der Hautfarbe dunkler sind als ich und kolumbianischer aussehen als ich. Und sie sich also auch ganz, ganz anders damit auseinandersetzen, viel offener und auch das mit Stolz vor sich hertragen, dass sie eigentlich ja auch, sie haben Migrationshintergrund. Wenn man die Definition von Migration kennt, haben sie auf jeden Fall den Migrationshintergrund. Den hat man nämlich dann, wenn ein Elternteil auch Migrationshintergrund hat und das bleibt. Und wenn man sich das bewusst macht, die haben einen ganz anderen Umgang und das finde ich toll, das finde ich bewundernswert und die leben das auch aus und hören auch gerne mal kolumbianische Musik und haben die kolumbianische Flagge und in ihren Profilen und so, und das finde ich schön. Das hat mir in meiner Jugend tatsächlich gefehlt, ja.
Mhm. Naja, ich meine, vielleicht, das ist jetzt meine hobbypsychologische Deutung, sage ich mal, der Dinge ist die, dass du dich in deiner Jugend vielleicht auch erstmal schützen musstest, ne? Also so als so ein Moment, und man weiß ja nie, wenn man sich sozusagen aufmacht, sich offen zu zeigen, ist man natürlich auch immer sehr, sehr verletzbar. Ja, und damit kann man ja auch die oder die andere Erfahrung machen. Ne? Auf der einen Seite kann das sehr positiv aufgenommen werden und es entsteht wirklich was, aber auf der anderen Seite, und wir wissen, wie das bei Kindern manchmal irgendwie laufen kann, sehr, sehr ausgrenzend, sehr, also so also heute würde man vielleicht vom Mobbing sprechen, was weiß ich, ne? Also das sind ja alles Themen, die da auch, sage ich mal, auf eine gewisse Art und Weise mitschwingen, könnte ich mir so vorstellen, zu sagen, ich bin anders. Also so dieses, ne, und von den anderen eben auch zum anderen gemacht zu werden. Ne? Das kann ja durchaus da halt auch so ein Thema sein, um zu sagen, ja, da taste ich mich selber erstmal irgendwie anders ran. Und dann können wir ja jetzt im Beispiel vielleicht auch deiner Kinder sagen, dass ich ja dann doch, auch wenn wir manchmal nicht das Gefühl haben, die Gesellschaft im positiven Sinne ein Stück weit gewandelt hat, ne, was eine größere Offenheit halt eben genau hinsichtlich solcher Themen angeht. Also kannst du dem was abgewinnen?
Ich denke schon, dass da ein offener Umgang miteinander stattgefunden hat und dass die Gesellschaft sich dahingehend auch positiv verändert hat. Andererseits natürlich auch gerade im Moment der aktuelle Rechtsruck bereitet mir große Sorgen und ich hatte auch als Jugendliche negative Erfahrungen wegen meines Äußeren gemacht. Auch damals waren es ja noch die dummen Hooligans, die man erkennen konnte an dem kahlrasierten Schädel und den Springerstiefeln, die mich schon auch teilweise angegangen haben. Und ich habe mich aber nie als anders empfunden und ich habe mich auch nie in irgendeiner Form ärgern lassen aufgrund meines Äußeren. Ich habe mich schon immer auch zu verteidigen gewusst. Also das ist jetzt so für mich als in Erinnerung geblieben. Aber ich bin auch mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen und ich glaube, da lernt man auch eine Menge. Und heute ist die Gesellschaft offener dafür und die Gesellschaft ist bunter und vielfältiger geworden. Aber die Gesellschaft bewegt sich natürlich auch momentan in eine sehr komische Richtung, die mir Sorge bereitet, weil ich nicht weiß, wie es in Zukunft dann aussehen soll. Und meine Kinder davon auch betroffen sind, natürlich wegen ihres Äußeren. So. Also es hat so zwei Seiten.
Okay, vielen, vielen Dank erstmal bis hierher, Eva Jolima. Und wir gönnen Ihnen und uns nochmal eine kleine musikalische Pause und sind dann gleich wieder im Stadtlabor des Freien Radios für Sie da. Willkommen zurück im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. In unserer Sendung vom 21. Mai 2026 geht es um das Thema Adoption. Eva Jolima ist unser Gast heute, selbst Adoptierte, heute erwachsen. Und wir haben jetzt viele, viele Themen bewegt rund um dieses Thema, sehr ja, komplexe Thema, was für die meisten von uns keine Realität ist und wo vielleicht auch die meisten von uns ja, keine Berührungen haben. Ne? Also bis dahin, und das bringt mich jetzt, sage ich mal, nochmal dazu, Eva, nachzufragen, was bräuchte es, was wünschst du dir? Ne? Also weil du hast diese Situation erlebt, ne? Als in deinem gesamten Leben ist das Thema präsent. Und wie gesagt, aus dieser Perspektive und auch aus der Perspektive derer, mit denen du vernetzt bist, was brauchen wir für Menschen, die eine Geschichte haben wie du und vielleicht irgendwie auf so einer individuellen Ebene oder eben auch auf einer eher gesellschaftlichen Ebene. Was bringst du da sozusagen für uns mit?
Ja, also vielleicht erstmal so dieser offenere Umgang mit dem Thema Adoption und auch für mich ist es auch immer wieder schwierig, wenn dann Leute zu mir sagen, naja, aber das sind ja gar nicht deine richtigen Brüder. Das habe ich auch schon ganz oft erlebt. Natürlich sind es meine Brüder und mir wurde auch schon der Spruch gesagt, Blut ist dicker als Wasser. Also das ist einfach so eine Sache, das ist blöd, gerade für jemanden, der adoptiert ist. Für mich ist meine Familie und meine Brüder sind meine Brüder und da gibt es einfach keinen Unterschied. Und ob das adoptiert ist und ich würde mir halt einfach wünschen, dass man in dem Kontext nicht immer nur von den Adoptivbrüdern spricht. Es fällt mir auch in den Medien auf, wenn da irgendwie irgendwelche Filmstars oder was mit ihren Kindern sich präsentieren, heißt es ganz oft, dass es die und die mit ihren Adoptivkindern. Das finde ich ganz furchtbar, weil das muss nicht extra drangehängt werden. Es sind die Kinder. ob die adaptiert sind oder nicht, das ist für mich, spielt es keine Rolle und es sollte nicht Alleinstellungsmerkmal sein. Also das ist meine Meinung. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass das aufhört, dass man das so in den Vordergrund stellt. Ich bin adoptiert, ja, und meine Familie ist meine Familie und meine Brüder sind meine Brüder und ich glaube, ich spreche da schon auch für die anderen Adoptierten, dass das nicht immer, wenn es im Zusammenhang mit der Familie, wenn man sich vorstellt oder so, dass man das nicht in den Vordergrund stellt, weil das ist unerheblich erstmal. Ja.
Also ich höre so ein Stück weit, sage ich mal, so das Thema, das habe ich mir gerade jetzt irgendwie so aufgeschrieben, also soziale Elternschaft. Ne? Das ist ja, das ist ja so ein Thema, was jetzt auch, sage ich mal, in anderen Bereichen halt auch zunehmend ein Thema wird, dass man eben wegkommt von dieser rein biologischen Geschichte, beziehungsweise einfach hat sich die Gesellschaft diversifiziert und es gibt Patchwork-Familien, wo eben das Thema soziale Elternschaft eine Rolle spielt. Es gibt, wenn wir das ein bisschen weiterdenken, dann gibt es die sogenannten Regenbogenfamilien, ne? Also wo Leute irgendwie, keine Ahnung, jahrzehntelang ein das gelebt haben, was man als normales Leben bezeichnet, und dann stellen die fest, irgendwie ist doch irgendwie noch ganz anders, ne? Also wenden sich dann einer Partnerin oder einem Partner zu, also gleichgeschlechtlich, aber es gibt die Kinder und das sind ja alles solche Themen, die da vielleicht auch irgendwo genauso für eben Menschen gelten könnten, die adoptiert sind. Also ist das, also wie empfindest du das?
Ja, natürlich. Das ist, das sollte halt einfach ganz normal sein. Also es ist für mich völlig unerheblich, ob man in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt oder ob das Kind, wie nennt man das heute, Bonuskind ist, oder ob es adoptiert ist. Das ist für mich eigentlich unerheblich. Und da würde ich mir halt wirklich von der Gesellschaft wünschen, dass es einfach keine Rolle mehr spielt, weil auch ein gleichgeschlechtliches Paar kann ein Kind großziehen und es kann genauso geliebt werden und es kann genauso viel Pech haben wie in einer traditionellen Ehe oder Familienmodell. Also das, ja.
Also ich glaube, ich habe mir jetzt eben gerade ist mir so ein, und ich meine, dass es wäre ein Zitat von einer eher konservativen Politikerin gewesen. Familie ist da, wo Menschen sich umeinander kümmern. Also so das ist mir gerade in den Sinn gekommen, als du davon gesprochen hast. Und ja, vielleicht ist das so ein Thema, weil ich meine, wenn wir das auch jetzt jenseits von diesem Adoptionsthema sehen, wir sehen ja, dass unsere Gesellschaft vor sehr, sehr, sehr großen Herausforderungen steht. Also hier spricht ja der berühmte Boomer sozusagen am Mikro. Und für uns werden sich irgendwie Sachen nochmal ganz, ganz anders möglicherweise darstellen, als es eben eine Generation vorher war oder als es danach wird, ne? Weil einfach da so eine bestimmte Situation ist. Und wie läuft das dann eigentlich, ne? Und wie organisiert man sich oder wie versteht man sich sozusagen dann als Familie, oder auch ein Stichwort, was es da draußen gibt, das ist die Wahlfamilie, ne? Also das heißt, wir haben diese biologische Familie und dann gibt es noch eben die wir uns auch sehr, sehr gut als Familie vorstellen können, die wir aber biologisch, hat das Schicksal uns die jetzt nicht an die Seite gestellt, sage ich mal. Also das ist ja irgendwie sehr, 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 sehr breit, und wie gesagt, wir bewegen uns jetzt auf die Zielgerade unserer Sendung zu. Und Eva, gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern ja mitgeben kannst, ne? Jetzt so als ein Anliegen, als eine Idee?
Ja, der Podcast kam ja deswegen zustande, weil wir uns mal darüber unterhalten haben und ich einfach gesagt habe, das ist einfach so wenig präsentiert, auch in der Gesellschaft, und es gibt ja einige, die das vielleicht auch beschäftigt. Und wenn der oder diejenige jetzt das hört und sagt, ach ja, also ich bin in einer ähnlichen Situation und ich hätte da mal Lust, mit mir in Kontakt zu treten, kann er sich gerne an das Freie Radio Kassel wenden. Die haben meine Kontaktdaten, da kann man sich gerne austauschen. Und auch allen, die da nicht so einen offenen Umgang miteinander bis jetzt haben konnten, einfach sagen, offen sein und darüber reden und keine Angst haben. Und ich glaube, die Gesellschaft ist mittlerweile schon bereit dafür, damit ganz gut umzugehen oder offener umzugehen, als das zu meiner Zeit, als ich Kind war, noch war.
Okay, dann bis hierher. Ganz, ganz herzlichen Dank, Eva Jolima, für diese offenen Worte und dafür halt auch, dass du bereit warst in dieser Sendung deine Geschichte so ein Stück weit hier uns nachempfinden zu lassen. Und alles Gute dafür, dass es sich in die Richtung entwickelt, wie du dir das wünschst und wie es für uns vielleicht alle gesellschaftlich sozusagen auch gut und wichtig wäre. Viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark.